Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Wir sind beim Imperator nichts Neues. Ich habe hier den lieben
Nico, den Osterhasen von heute. Frohe Ostern da draußen.
Genau. Und hier ist der Inkognito-Kuttenknecht Dennis. Was es damit auf sich hat, dazu kommt nachher noch mehr. Wir haben die Folge 119 am schönen Ostersonntag.
Montag.
Und, Montag. Ja, stimmt. Meine Güte. Völlig ist... mal wieder das Gefühl für Raum und Zeit verloren, aber...
Nein, ich denke mal einfach nur zu viel Eierlikör.
Nee, gar nicht. Ey, ich habe tatsächlich... Nee, wir haben die Tage gegrillt. Ich habe ein Bier... Ja gut, ich habe ein bisschen Wein getrunken, aber das war auch schon... Das ist auch schon wieder zwei Tage her, glaube ich. Oder drei,
okay.
Keine Ahnung. Ja, Folge 119 mit der Rubrik Geschichtliches aus der Geschichte oder sowas. Geschichten aus der Geschichte. Wir haben uns nämlich überlegt... Warhammer ist ja voll mit Referenzen aus unserer echten Geschichte hier auf Holy Terra. Da wollten wir mal so ein paar Sachen aufarbeiten. Und was ist denn da bekannter als das Konzil von Nicäa? Da haben Nico und ich uns mal Gedanken zugemacht und wollen euch das mal ein bisschen näher bringen. Denn das ist zum einen eine der Zäsurpunkte, die dann den großen Auftakt zum Bruderkrieg bedeuten. Und zum anderen ist es halt einfach ein richtig gutes Stück Lore, was wir auch noch gar nicht so in Gänze mal behandelt haben. Ne? Hier und da mal angesprochen.
Noch nie. Wenn überhaupt nur als Randnotiz.
Genau. An der Stelle kann ich auch empfehlen, ich mache mal einen Shoutout, Oculus Imperia auf Instagram, auf YouTube. Wer denn des Englischen mächtig ist, kann da mal reinhören. Der hat da eine ganz, ganz fantastische Folge zu gemacht. Das ist einer, finde ich, der besten englischsprachigen Lore-Podcast, kann man es gar nicht nennen, weil der macht das immer so ein bisschen theatralisch aufgearbeitet. Ganz, ganz tolle Kiste. Jawohl. Aber fangen wir einfach mal wie immer an mit dem Hobby-Progress, Nico. Was hast denn du da? Du hast da doch einiges wieder auf dem Tisch stehen.
Ja. Ich bin auch jetzt schon bei der in diesem Jahr erreichten, ich bin schon im dreistelligen Bereich von fertigen Figuren. Also ich habe schon richtig, richtig was geschafft. Ich werde auch bei unserer nächsten oder übernächsten Aufnahme, wollte ich ja auch mal wieder eines meiner Lieblingsprojekte hier mit erwähnen. Und dafür habe ich ohne Ende Death Guard Marines bemalt. Ich glaube, ich hatte mir so ein eigenes, so eine Challenge verpasst, wo ich 50 Marines fertig machen wollte und zwei Contemptors. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich bin nur auf 40 Marines und zwei Contemptoren gekommen. Das ist sehr schwach, genau. Aber das ist schon ein alter Hut, da werde ich das nächste Mal drauf mehr eingehen. Obwohl, eigentlich auf das Aktuelle, was ich bei mir auf dem Tisch habe, auch. Egal.
Mortarion wäre auf jeden Fall enttäuscht.
Mortarion, ja. Ja, das stimmt wohl.
Gäb kein Glas... kein Glas Gift zur Belohnung, finde ich.
Auf der anderen Seite wären die Grünhäute da draußen sind begeistert von meinem Progress, weil ich strebe ja am 1. Mai eine große Apo-Schlacht Battlefleet Gothic an, also natürlich nicht alleine. Ich habe einen lieben Mitch an meiner Seite. Grüße gehen raus. Wir beide zusammen stellen eine riesige 14.000 Punkte Ork-Flotte und ziehen gegen drei andere Freunde von uns, unter anderem den hier häufig schon erwähnten lieben Merlin. Auch da gehen Grüße raus.
Grüße.
Und natürlich an Tamam und Svenno auch. Das ist die gegnerische Truppe. Die werden versuchen, Armageddon vor uns zu beschützen. Wir starten nämlich den dritten Krieg um Armageddon. Mit dem Angriff der Orks auf den Planeten und das findet nun mal im All statt. Genau, und 14.000 Punkte Orks treffen auf die Imperiumsflotten. Und da ich jetzt ebenfalls junger Besitzer eines 3D-Druckers bin, habe ich da reichlich gedruckt. Und da ist auch schon alles fertig. Und ich habe jetzt auch schon, ich würde sagen, was die kleinen Schiffe angeht und auch die ersten Großkampfschiffe, alle fertig. Und ich fange aber trotzdem an, mich in Details zu verlieren. Also Nico ist mal wieder am wirklich bescheuert sein. Unter anderem fange ich schon an, kleine Muster auf 0,5 cm große Flieger, die als eigentlich nur kleine Fliegerbases gedacht sind, die von Raumschiff zu Raumschiff fliegen. Da fange ich schon an, irgendwelche Muster drauf zu machen. Ich flippe da jetzt gerade total ein bisschen aus. Problem ist nur, das sind so viele, die ich noch malen muss. Naja, egal. Ihr werdet ein paar in den Shownotes sehen, was wir da, oder in Hobby Progress, was wir da so ein bisschen, was ich da ein bisschen produziert habe. Da bin ich auf jeden Fall reichlich dabei, Raumschiffe gerade zu malen. Orkige Raumschiffe. Und geil. Was machst du da so aktuell?
Also ich habe tatsächlich, also ich habe nichts großartig Battlefleetiges vor, aber endlich, liebe Grüße an den lieben René, der hat meinen Drucker repariert, der tut's wieder und ich habe mir beim letzten Schwung Druckerzeugnisse auch zwei Space Marine Schiffchen gedruckt, einfach um ein bisschen was für meine Sons of Medusa zu haben. Apropos Sons of Medusa, da bin ich auch, ich habe jetzt eine gute Woche nichts wirklich gemalt oder so, weil ich einfach mal, ja, ich hatte schon ziemlich reingehauen mit den Sons of Medusa und brauchte jetzt mal eine Woche auf zwei mal Ruhe. Abgesehen davon beschäftige ich mich gerade mit einem alten Hobby wieder, Airsoft. Es gibt, wir haben mit ein paar alten Herren ein neues Team gegründet. Auch nicht ganz ohne Warhammer-Einflüsse. Ich habe auf meiner Weste ein Imperiums-Patch drauf. Ja, also ganz ohne geht es nicht. Aber Sons of Medusa, da ging es eigentlich fleißig weiter. Ich werde jetzt noch einen zweiten Tactical Squad bauen, einfach um flexibler zu sein. Und weil Tactical Squads geil sind. Ja. Und ich habe angefangen, meinen Command Squad zu machen. Da bin ich leider noch nicht über den Bannerträger hinaus, aber das war so eine fixe Idee. Der ist, zumindest die Grundfarben sind drauf. Jetzt muss da noch einiges weiter gemalt werden, aber der ist gebaut und ja, schon in Grundzügen bemalt. Er wäre Battle Ready, wäre ich faul. Aber bin ich nicht, deswegen muss ich da noch einiges an Zeit reinstecken. Gerade diesen Glow-Effekt von Schrift, die von einem fliegenden Servoschädel auf das Lackbanner projiziert wird. Das braucht noch einiges an Liebe, bis das so aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, ist Arbeit, aber es wird, hoffe ich. Ich glaube, das wäre so eine Aufgabe. Da wäre es dann eigentlich mal praktischer gewesen, wenn ich mich irgendwie mal tiefer mit Airbrush beschäftigt hätte. Aber naja.
Zu spät. Ja, den Glow-Effekt, genau, mit Glow-Effekt habe ich jetzt auch gerade gestern Abend noch die letzten Eskorten versehen. Sprich, hinten die Antriebe der Orks, die glühen alle.
Ja, für sowas ist das, glaube ich, einfach
deutlich. Ist mega praktischer, ja. Und vor allem, wenn du nachher so das kleine Griffchen hast und dann so viele durchwinken kannst, dann geht das, ist das cool. Uncool ist es, die Airbrush, finde ich jedenfalls, immer rauszuholen, wenn man wirklich nur an einem einzigen Modell irgendwas machen will. Das ist dann halt auch, also jeder Airbrush-Benutzer kennt die Mühe nach, die Nachbereitung der Airbrush-Pistole an sich, reinigen und Co. Oh, das ist dann auch echt immer so eine Qual, finde ich persönlich, wenn du fertig bist und dann das alles machen musst. Und das dann für ein, zwei Modelle, das ist super lästig. Aber wenn du dann so 20, 30 Modelle hast, dann finde ich, ist das ja mega. Also da werde ich mich auf jeden Fall auch noch wieder drauf stürzen. Vielleicht sogar heute Abend auch nochmal. Ja, ich schnüffle heute Abend wieder Farbe.
Geil. Ja, das mache ich sowieso. Also zwischendrin mal Tube Leim in einen Brotbeutel. Passt auch gut in die Hosentasche.
Das gute alte U. Ja.
Da ich gehört habe, dass wir auch junge Zuhörer haben, ne, macht das nicht nach.
Nein, bitte nicht.
Das dürfen nur Papas. Ja, das, nur, das dauert noch.
Oder, oder völlig kranke Hobby-Enthusiasten.
Ja.
Bei denen ist oben eh nichts mehr zu holen, sprich wie bei mir.
Genau, ja, die Kiste ist durch. So, ja, Hobby-Progress, haben wir das abgehakt. Prima. Machen wir einfach mal weiter. Ne? Gehen wir mal in Medias Res. Ja, also, das Konzil von Nicäa. Ne? Also wie gesagt, das ist eine Reminiszenz aus unserer eigenen Geschichte. Da werden wir nachher auch ein bisschen drauf eingehen, weil die Parallelen sind schon existent. Ja? Aber dazu später. So, worum geht es denn eigentlich? Also, wir erinnern uns, die Menschheit auf Terra, denen ging es zeitweise richtig schlecht. Ne? Also wir hatten ein goldenes Zeitalter der Technologie, wo alles in Blüte stand. Und dann ging es dann hart bergab, weil ChatGPT aus dem Ruder gelaufen ist und das Zeitalter der Maschinen anbrach. Ja. Die haben erstmal alles kaputt gemacht. Ne? Der Kampf gegen die KI, woraufhin dann KI auch verboten wurde. Und da wurden dann halt Terminator-artige Männer aus Eisen bekämpft und das war für die Menschheit ein sehr verlustreicher Krieg. Und daraufhin ging es dann bergab. Ne? Dann kam das große hier Age of Strife und unsere schöne Erde wurde halt in so einen Mad Max-artigen Scheißplaneten verwandelt, auf dem halt irgendwelche Warlords, Hexer, Könige und sowas die Macht inne hatten. Und Dämonen liefen frei rum auf dieser Erde, ne? Also es war alles ganz furchtbar. Und da begab es sich, ja, dass unser allseits geliebter Imperator sich der Menschheit zu erkennen gab, ne? Der lief zu dem Zeitpunkt aber schon seit Jahrtausenden auf der Erde rum. Und als erstmals einer von vielen Warlords, dann aber wurde immer mächtiger, ne? Weil es ist nun mal der Imperator. Erstmal, man redete von ihm als irgendwie den Blitzlord oder sowas, der mit seinen Truppen dann erst Thunder Warriors und dann später Space Marines die Erde für sich eroberte, ja, um die Menschheit in eine neue in ein neues Blütezeitalter zu treiben. Die Welt wird Teil des Imperiums oder der Kern des Imperiums. Und von da aus wird dann, nachdem unsere Erde halt zurückerobert ist, der große Kreuzzug gestartet. Ne? Also der Imperator mit seinen Legionen aus Space Marines und imperialen Soldaten, Sterblichen, bricht zu den Sternen auf mit einer gigantischen Armada aus Raumschiffen und erobert die uns bekannte Galaxie wieder zurück mit und mit. Aber ne, man könnte jetzt meinen, alles läuft gut. Aber wie es halt immer so ist, es ist halt Warhammer, tut's nicht, weil es gibt halt ein großes Problem und das ist der Warp. Ne? Also wir wissen ja, der Warp ist halt pures Chaos, ne? So eine Art Paralleluniversum. Ich versuche mal, weil mir wird immer wieder mal gesagt, boah, ich finde den Podcast finde ich ja ganz cool. Aber da wir ja mittlerweile fast also über 120 reguläre Folgen, also insgesamt sind wir ja über 200, gemacht haben, muss man hier und da nochmal ein bisschen was Grundlagenarbeit leisten, weil Leute halt Probleme haben, sich da reinzudenken. Ne? Deswegen, also der Warp. Was war der Warp? Pures Chaos. Ne? So eine Art Paralleluniversum, die wie die Matrix über unserer Realität liegt oder unter unserer Realität. Und das Ding wird halt aus Emotionen gespeist, ne, der Sterblichen. Und diese Emotionen gebären halt Wesenheiten des Warp, die man als Dämonen bezeichnet oder bezeichnen könnte. Ne? Die wohnen da und versuchen halt immer wieder in unsere Realität reinzukommen, um hier Macht auszuüben. Und der Warp ist nicht neutral, sondern er ist, der hat halt ein eigenes Bewusstsein, sich auszubreiten, ja? Und Menschen zu manipulieren. Ne? Der lockt halt mit unglaublicher Macht, weil wer in der Lage ist, Warp zu formen oder zu beeinflussen, kann damit halt unglaubliche Macht ausüben. Aber Es korrumpiert halt auch absolut, ne? Also es gibt halt Menschen, die mehr oder weniger warp-latent sind, ja? Und die nennt man dann halt Psioniker meistens. Oder kann auch Hexen oder sonst was dazu sagen, ne? Also denen lockt halt, locken halt Fähigkeiten wie Gedanken lesen, Energie manipulieren, Realität beeinflussen. Aber es kann halt auch passieren, dass dein Kopf platzt, weil du halt den Warp nicht stark genug eindämmen kannst, dir wächst ein zweites Arschloch auf der Stirn, du wirst zu einer gurgelnden Chaosbrut oder dein Körper wird der Sitz eines Dämonen, der halt durch deinen zu offenen Geist in dich reinflutscht, ne? Und genau hier beginnt der Konflikt, weil die Menschheit merkt, oder der Imperator merkt halt schon, er ist selber der mächtigste Psioniker im Universum. Und im Krieg auf der Erde merkt er schon, weil halt gegen unglaublich mächtige Hexerkönige und sowas Krieg geführt wird, dass der Warp halt ein extrem zweischneidiges Schwert ist und die Menschheit im Prinzip nicht dazu bereit ist, ganz offen gegenüberzutreten, ne? Beziehungsweise den Warp für die Menschheit zu öffnen. Da steht man jetzt halt, oder der Imperator steht an dem Punkt zu überlegen, was machen wir damit jetzt, ne? Soll man die Kräfte nutzen und weiterentwickeln? Oder ist es eine so mächtige Waffe oder ein mächtiges Instrument, dem die Menschheit niemals gewachsen werden kann, oder gewachsen sein kann, dass man das Ding einfach komplett verbieten muss, um die Menschheit selber zu schützen. Verbieten so weit, dass die Menschheit nicht mal wissen darf, dass es das überhaupt gibt. Ja, und da bilden sich halt zwei große Lager um den Imperator, die natürlich auf der einen Seite dafür und auf der anderen Seite dagegen sind. Und da gehen wir jetzt mal ein bisschen ein, wer da alles denn dazu gehört, Nico.
Genau. Das große Pro und Contra, das kann man halt auch nicht so jetzt. Vielen ist da draußen natürlich schon der große Bruderkrieg an sich und die Spaltung der Legion ein Begriff. Welche Legionen auf welcher Seite sind, da möchte ich jetzt gar nicht großartig drauf eingehen. Aber es ist absolut konträr zu dem, was man jetzt denkt. Also nicht alle pro-psionisch sind nachher diejenigen, die auf Seiten, sag ich mal, des Chaos kämpfen und die kontra dem sind, dem Imperium treu. Nein, das ist eine wilde Mischung. Auf beiden Seiten gibt es Befürworter und Kontrahenten.
Und aus ihren komplett eigenen Gründen auch, ne?
Ja, natürlich, genau. Und halt auch aufgrund des Laws der eigenen Legion oder der Hintergrundgeschichte. Beziehungsweise auch aufgrund der genetisch weitergegebenen psionischen Fähigkeiten. Wenn wir von der absoluten Pro-Rolle Nummer 1 sprechen, rede ich hier jetzt von Magnus dem Roten und natürlich auch seiner kompletten Legion. Magnus der Rote ist ja der Psioniker schlechthin, der Zaubererkönig von Prospero. Und natürlich ist seine Legion auch komplett durch seinen genetischen Code psionisch sehr aktiv. Und halt auch andere Primarchen haben ja durchaus nicht nur leicht psionische Fähigkeiten, sondern können halt auch, kommt drauf an, der ein oder andere sagt sich, bin kein Psioniker, obwohl er halt das Feld um sich herum trotzdem bricht und psionisch aktiv ist. Jedenfalls gibt man das halt an seine Söhne weiter als Primarch und das ist halt bei der einen oder anderen Legion mehr oder halt weniger ausgeprägt. Aber auf jeden Fall der größte Befürworter schlechthin ist Magnus der Rote, derjenige, der sich halt auch, ich würde sagen, wenn er nicht so groß wäre und so rot und halt so ein Eyecatcher, was die Person angeht, würde man ihn nie sehen, weil er bis über beide Ohren in Bergen aus Schriften verschwunden ist, weil er halt ohne Ende forscht, sucht, studiert und das ist halt nämlich das absolut Größte, was er macht. Er häuft Wissen an. Er ist super, super intelligent Und diesbezüglich auch, könnte man sagen, nach dem Imperator der größte Psioniker schlechthin und auch der größte Pionier, was in Wissen anhäufen angeht. Also der ist wahnsinnig fit, was das alles angeht. Eventuell auch schon vom Imperator, und das beißt sich nämlich jetzt schon an dieser Stelle, eventuell sogar schon vom Imperator vorbereitet worden als eine psionische Unterstützung für nach dem großen Kreuzzug, um die Menschheit zu einen. Vielleicht hatte er da schon halt eine andere Idee, was er halt mit Magnus als Aufgabe, als großer Psioniker so, wozu er fähig ist, um sich vielleicht mit ihm zu verbünden und als Schiffsfeuerwerk zu gelten oder was auch immer. Das wissen wir natürlich nicht. Auf jeden Fall der zweitgrößte Psioniker schlechthin, könnte man sagen. Und wenn man sich jetzt überlegt, so eine Person ist natürlich zum Zaubern geschaffen. Und dem möchte man jetzt sagen, ey, du sollst jetzt bitte nicht mehr zaubern, beziehungsweise verbiete bitte all deinen Söhnen, und zwar allen deinen Söhnen, das Zaubern. Hör doch mal bitte auf damit. Das ist quasi, und da finde ich dein Zitat super, da würde man, als ob man der Sonne verbieten würde zu strahlen. Das funktioniert einfach nicht.
Also ein Zaubereiverbot würde im Prinzip einem Ende der 15. Legion gleichkommen. Ne? Weil da, wo andere, wo, keine Ahnung, Iron Warriors, Imperial Fists, Iron Hands halt immer Schema F hatten, wir gehen halt irgendwo hin, kommen mit überwältigender Kraft, bombardieren alles kurz und klein, belagern, machen Krieg. Da war halt das Schema F der Thousand Suns, die nie groß waren. Ne? Also das Thousand in Thousand Suns ist durchaus wörtlich zu nehmen. Ne? Das war keine große Legion, auch aufgrund des Flash Change, können wir aber in anderer Zeit nochmal drauf eingehen. Die sind halt echt wie halt so ein wilder Zaubererhaufen da angekommen, haben alles kurz und klein bezaubert, so, ne, sind durch die Gegend geflogen auf irgendwelchen Flugscheiben oder irgendwas. ne? Und denen sagst du jetzt, das lass du jetzt bitte. Hier, guck mal, hast du ein Gewehr. jetzt wird nur noch damit gezaubert, ne? Mit dem
Gepengstab. Oder vergleichbar mit einem modernen Soldaten, ey, du hast hier das hochmoderne Schießgewehr und hier bitte leg es jetzt ab und hier ist ein Lederläppchen mit zwei Schnüren und da sind die Bleikugeln. Versuch mal mit einer Steinschleuder dann da zu arbeiten. Also das ist halt wirklich, ich will jetzt nicht wissen, die mussten jetzt erstmal überlegen, wozu der Zeigefinger rechts dient, zum Bolter abfeuern. Nein, es sind ja immer noch Astartes, aber es ist halt wirklich, wirklich fies, die so zu begrenzen. Auf jeden Fall, das ist die Truppe schlechthin, die absolute Befürworter sind. Auf Platz 1 kann man nicht anders sagen. Der Hintergrund ist ja auch, im Endeffekt, Magnus sieht das ja auch nicht als als irgendeine Art von Gefahr, sondern man soll halt einfach nur, dieses Wissen, was man anhäuft, das soll man einfach nicht als böse bezeichnen, und auch Psionik ist halt nicht als böse zu bezeichnen, sondern so wie man das als Hundebesitzer tatsächlich auch häufiger hört oder man das auch so sieht, der Hund an sich ist nicht gefährlich, sondern der Besitzer, weil der den Umgang mit seinem Hund halt versemmelt hat, beziehungsweise wenn man viel Wissen hat, dann muss man halt nur aufpassen, dass man nicht falsch damit umgeht, weil das ist das einzig Gefährliche an der ganzen Nummer. Und er befürwortet auch definitiv, oder er sagt auch klipp und klar, dass die Menschheit absolut lernen kann, den Warp zu kontrollieren, und dass halt dieses psionische Gen im menschlichen Code, der, ich weiß gar nicht, in welchem Verhältnis 1 zu 10 Millionen, 100 Millionen auftritt. Weiß ich jetzt so aus dem Kopf gar nicht. Auf jeden Fall, dass es kein Fluch sei, sondern eine Chance, sich weiterzuentwickeln. Weil der Mensch ist ja halt auch nur durch, im Endeffekt, hört sich albern an, aber ist so, ist ja nur durch Mutation so geworden, wie er heute ist. Und das ist quasi nur der nächste Schritt. Und deswegen ist er, sieht er das Verbot als absolute Ignoranz und einen Rückfall ins Mittelalter oder Stillstand. Das ist auf jeden Fall etwas, was er absolut nicht leiden kann. Und er hat auch Unterstützer, die absolut auf seiner Seite sind, mal mehr, mal weniger. Er ist natürlich, spielt die Rolle Nummer 1 des Pros, aber auch einer seiner sehr guten Kumpels und Freunde, Jagatai Khan, Herr der 5. Legion, ist ein Befürworter. Und Fulgrim zum Beispiel auch, wobei Fulgrim ist jetzt eher ein, also die Emperor's Children sind jetzt gar nicht so groß gesegnet mit Psionikern in den eigenen Reihen, aber es gibt halt auch viele andere, die halt mal mehr, mal weniger haben. Konrad Kurze, Sanguinius oder Lorga Aurelian, das sind Leute, die haben tatsächlich einiges an Psionika-Potenzial bei sich selbst, aber auch bei den bei ihren eigenen Söhnen, und die sind natürlich große Befürworter, weil die das ähnlich
Ja,
sehen. Vielleicht nicht so
also
vehement.
gerade Conrad Curse und Sanguinius sind ja auch beide, auch wenn die als solche nicht auftreten, beide ziemlich potente oder zumindest latente Psioniker.
Ja, Lorga ja auch.
Ne? Lorga auch, auf jeden Fall. Bei Jagatai ist es ja eher so, der selber ja gar nicht eigentlich, ne? Aber der ist halt grundsätzlich so ein Freigeist und der ist halt auf einer Welt groß geworden mit Chagoris. Wo es halt bewiesen werden kann, also Chogorus hat halt eine sehr gut gelaufene Psionika-Tradition, ne, mit hier diesen Sturmpriestern oder wie die da heißen, wo man halt ein gutes Beispiel hat, ne, und so sieht er es halt auch, dass wenn die Leute da vernünftig drin geschult sind, und die Traditionen auf diesem Planeten, die Kultur das halt hergibt, ist das sehr wohl eine Sache, wo man prima mit umgehen kann, ne?
Ja.
Man muss es halt in vernünftige Bahnen lenken, ne? Deswegen, ja, die haben ja auch ihre White Scars, 5. Legion, die haben ja auch ein sehr tüchtiges Librarium.
Ja, und wie gesagt, die sind halt auch sehr freundschaftlich verbandelt mit den Thousand Sons und
Ja.
Stimmen halt auch mit dem Konzept des Anhäufens von Wissen, dem stimmen sie absolut zu. Und sind voll auf deren Seite, kann man schon sagen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Rubrik, die eher pragmatisch an die Sache rangeht. Also da haben wir schon, also wir haben schon recht potente magische Primarchen jetzt gerade mal erwähnt. Und diejenigen, die jetzt zum Beispiel eher aus Pragmatismus und das Potenzial da drin halt an die Sache herangehen, da haben wir zum Beispiel den Vulkan von den Salamanders oder den Roboter Gilliman von den Ultramarines, die halt sehr praktisch an die Sache herangehen. Und wenn nicht wer als als Alpharius, als wir sind Alpharius, Herr der 20. Legion, die sind ja nun als Infiltratoren und möglichst viele Werkzeuge im Kasten zu haben. Das sind, also die haben alles. Und die sind absolute Befürworter ebenfalls von Psionikern, weil die auch einfach wieder als eine weitere Option im Bausatz sehen sollte. Die können damit arbeiten, die können damit Sachen machen, die es so ohne psionische Fähigkeiten gar nicht möglich sind. Also absolute Befürworter. Genau, weitere Vertreter, das sind dann halt Leute, die halt berühmt geworden sind aufgrund ihrer Fähigkeiten, und das sind große Führungsmitglieder der einzelnen Legionen. Da möchte ich gar nicht alle erwähnen, aber zumindest einige, dass man mal ein paar Namen gehört hat. Natürlich ist es auch von der einer der absoluten Befürworter, Azeg Ahriman, also einer von den Thousand Sons, der oberste Librarian von Magnus, der ist natürlich ein mega Befürworter, aber da haben wir dann auch zum Beispiel Magistus Amon, Raldoron, Fel'Zaros, das sind viele Namen, die ganz, ganz große Befürworter sind und sich auch teilweise in Vertretung ihrer Primarchen dazu aussprechen, aber dazu kommen wir noch. Und einen ganz berühmten möchte ich noch mit erwähnen, Targutai Jesugai. Das ist ein Sturmseher der 5. Legion, also der White Scars. Und der ist insofern jetzt schon mal zu erwähnen als einer der Befürworter und als einer der besonderen, dessen Vorschlag tatsächlich sich auf die auf das komplette Konzil auswirkt. Dazu kommen wir ja dann am Ende. Der hat nämlich, also der unterstützt den Einsatz von Psionikern, und der hat tatsächlich, als es dann zu diesem Konzil kam, der hat einen ganz besonderen Weg vorgeschlagen, und den möchte ich jetzt noch gar nicht erwähnen, weil wir jetzt noch in der Pro- und Kontralager-Situation sind, aber den Namen solltet ihr euch schon einmal merken. Targutai Jesugai, ein ganz besonderer Charakter im 40k-Lore, beziehungsweise 30k-Lore.
An der Stelle, lieber Paul vom Altdorfer Herold, ich habe deinen Jesugai immer noch hier stehen, der ist kurz vor fertig. Ne? Also wir haben vor, keine Ahnung was, 2 Jahren mal einen Miniaturentausch mal anberaumt.
Ah, okay.
Der ist noch nicht geschafft. Aber und ich habe ihm den Jesugai gebaut und bemalt. Und ja, der ist wirklich, also eigentlich, weiß gar nicht, was da noch fehlt, ehrlich gesagt. Der steht hier rum. Er gefällt mir aber auch selber gut.
Arme.
Vielleicht, Arme fehlen. Kann ich ihn einfach behalten.
Arme fehlen, ein Base vielleicht noch.
Nee. Der ist komplett gebaut. Alles. Ich mache Fotos, den packen wir mit in die, den packen wir mit in die Slideshow.
Oh, das passt bei dieser Folge auf jeden Fall mega.
Ich hätte es so, ja schön gefunden, wenn einer von uns einen Magnus hätte, aber hat, glaube ich, keiner, ne?
Nee, da hätten wir jetzt tatsächlich unseren lieben Grabowski mal ins Boot holen sollen, da er die Thousand Suns spielt.
Ja, der hat bestimmt einen
Primarchen hat er, glaube ich, nicht. Einen Primarchen habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht schon als Modell, aber noch nicht fertig bemalt. Ich glaube, er hat einen großen Herrscher des Wandels. Für 40k Thousand Suns.
Ich habe einen Mortarion.
Den habe ich auch.
Aber nicht, der liegt noch in Einzelteilen hier rum, den habe ich nie zusammen.
Ich habe ihn schon mal zumindest gebaut. Ich habe ihn schon mal gebaut. Aber tatsächlich gehöre ich zu den Death Guard-Spielern, die eher weniger auf Typhus und Mortarion gehen. Tatsächlich bin ich da eher nicht so der Befürworter. Oder hast du eine Kontraliste?
Kontra. Wo wir beim Mortarion sind. Okay, also ja, hier haben wir einmal den. Ne, wir hatten gerade die Befürworter und ja, wie schon angekündigt, gibt es auch durchaus eine Gruppe von Individuen, die dagegen sind. Angeführt werden die von Mortarion und Leman Russ. Beide mit komplett unterschiedlichen Standpunkten, warum sie dagegen sind. Mortarion ist vehementer Gegner von Psionik. Warum? Der kommt von einer Welt, auf der Mortarion leider mit ansehen musste, wie halt unkontrollierte Psioniker furchtbare Gräuel verübten. Und er sagt halt, das geht nicht, ne? Also für sein zartes Gemüt war das zu viel. er sagt halt, ne, die Menschheit ist da einfach nicht so in der Lage. Das ist eine Macht, die man nicht kontrollieren kann. Ne? In seiner Legion lässt er es auch nicht zu. Und gibt's nicht. Und dann haben wir noch den Leman Russ, ne? den lieben Russ. Der hat halt auch auf seinem Heimatplaneten erlebt, wie sowas passieren kann, was da passieren kann. Ne? Deswegen sagt er auch, ne, gibt's hier nicht, ist alles total kacke. Sowas kann komplette Welten zerstören und Dämonen nutzen jede Schwäche aus und so weiter und so fort. Russ sieht selber Psionik als absolut unehrenhaft. Deswegen hat er auch keine Psioniker, sondern Wolfsschamanen bei sich. Das ist ganz was anderes. Das hat überhaupt nichts.
Wirklich, ja.
Das hat nichts, ne? Also, ne, diese ne, also Runenpriester und so, das hat gar nichts mit Psionik zu tun, das ist ganz was anderes, ne? Also der ist absolut, das ist auch keine Zauberei, ne? Da wird nur abgerunenpriestert und ganz andere Kiste, ne? Also
Knochen gelesen. Russ,
ja, also ist komplett ablehnend darüber, wenn es andere ist, ne? Also ich finde, hier kommt für mich raus, ich bin da ja nie, habe da nie mit hinterm Berg gehalten, was für ein doppelmoralischer Hund dieser Primat ist. Ich mag ihn einfach nicht, ne? Ja, stellt sich da auch wirklich ja, als so ein Leuchtfeuer irgendwie der antipsionischen Tugend da. Aber auf der anderen Seite hat er da seine eigenen Runenpriester und Wolfshexen, ne? Echt widerlich und niederträchtig. Was er am Ende halt auch zu wirklich fatalen Konsequenzen führt, ne? Ja, die werden aber verfolgt, oder beziehungsweise denen zur Seite stehen halt noch einige weitere Primarchen, die mehr oder weniger das ernst meinen, sag ich jetzt mal. Ne? Rogel Dorn ist auch dafür bekannt, ne? Der ist relativ laut auch damit, dass er sowas nicht gut findet. Er hat zwar ein Librarium in seiner Legion, aber ist da halt auch bereit, das zu schließen und dann seinen Zauberern das Zaubern zu verbieten. Perturabo ist da eher, ja, der sieht halt Zauberei als esoterischen Firlefanz an, was man nicht weiter unterstützen muss. Und er ist ansonsten ja auch eher Pragmatiker und ist ja auch einer der, also Magnus ist einer der wenigen Primarchen, die er auch als Freund ansehen würde, weil das halt so super Nerds sind. Aber da sagt er halt, ne, das sind, da muss man Ressourcen stecken, die man ansonsten auch prima in eine Belagerung stecken könnte. Von daher sieht er da keinen größeren Nutzen für die Menschheit drin, Hexerei da großartig zu verfolgen. Ferrus Manus findet das natürlich auch aus ähnlichen Gründen doof, ne, weil das ist ja nicht, Psionik ist ja, hat ja nichts mit Eisen zu tun und deswegen wird das erstmal irgendwie abgelehnt. Angron wiederum aus einer Bequemlichkeitshaltung sagt, er findet das doof, aber der findet ja auch im Endeffekt alles doof. Ne? Da, ja. Also eigentlich ist die World Eaters haben eh nicht viele Psioniker. Und die er da hat, die sind ihm eigentlich egal. Wie der Rest seiner Legion, ne? Sagt dann halt, also einfach um dagegen zu sein, sagt er halt, er ist dagegen. Und ja, auch die werden nochmal unterstützt von anderen ja, Persönlichkeiten, ne, von Orden, ganz vornweg. Space Wolves, da haben wir Aun Hellwinter und, ach man jetzt, wie heißt er noch? Otere Weirdmake. Ja, das sind beides Wolfspriester von Fenris, ne, die natürlich selber keine psionischen Fähigkeiten
haben. Nein, haben sie nicht. Haben sie nicht.
Sie Wolfspriestern halt nur, das hat nichts mit Psionik zu tun, und sind halt ganz vehement gegen den Einsatz von Psionik, wenn das andere machen. Selbstgefällige Bastarde. Otere Weirdmake wiederum, da muss man seine Niederträchtigkeit mal ganz gesondert herausstellen, weil der ist, der macht sich im Vorfeld, macht er sich an Ahriman ran, und zwar so unter dem Deckmantel der Freundschaft. Er sagt, guck mal hier, du bist zwar eine widerliche Hexe, sagt er natürlich nicht, aber das kommt halt so durch, ne? Und ich bin ja hier der edle Wolfspriester, aber im Endeffekt machen wir ja irgendwie was Ähnliches so. Lass doch mal abkumpeln. Das ist ja auch ein Verhältnis, was Magnus unter den Psionikern der ganzen Orden so fördert, ne? Das ist halt so eine
Austausch.
Ideale, ja. Genau, ne, dass es so einen kollegialen Austausch gibt, ne? Und ja, und der fiese Wordmake, der sagt halt, ne, guck mal hier, ne, gucken wir mal. Aber das macht er halt im Prinzip nur, um was gegen Ahriman, also um sich sein Vertrauen zu erschleichen und und die gesammelten Informationen dann halt weiterzugeben, um dann halt zu petzen. Ne?
Richtige Petzen.
Und das trägt er dann ja auch beim Konzil dann vor, der Hund. Ja, und dann gibt es halt noch so ein paar Unentschlossene, die sich nicht so richtig sicher sind, wie sie damit umgehen sollen. Ne? Da haben wir halt vornherein der Horus Lupercal. Ich denke schon, dass der eine klare Meinung dazu hat. Aber wir wissen ja aus zum Beispiel der Nutzung des Mornivils, was er da hat, ne? Also sein Rat aus drei anderen Space Marines, die schiebt er gerne vor, um unpopuläre Entscheidungen publik zu machen. Und so hält er sich da auch im Prinzip raus. Unser Kriegsherr, der gerade vor, was war das, vor 20 Monaten?
Ja.
War gerade erst der Triumphzug auf Ulanor, ne, also der frisch gebackene Kriegsherr, hält sich da vornehm raus, weil er sagt halt, ne, er will halt ja offen keinen seiner Brüder bevorzugen oder benachteiligen. Deswegen ist er da erstmal etwas zurückhaltend. Und Lionel Johnson ist zwar, also der ist ja auch eher ausgeglichen, ist schon dafür bekannt, dass er für eine Zensur zumindest ist, aber möchte auch offen keine der beiden Seiten unterstützen. Vielleicht auch ein bisschen aus Rivalität zu Horus heraus. Ne? Wenn der tolle Kriegsherr das so sieht, dann bin ich da auch für. Ja, und dann haben wir halt so ein paar Heinis, ne? Wie so ein also ganz vorneweg, nehmen wir mal Kallas Typhon, den haben wir vorhin schon erwähnt, der sich offen gegen Psionik ausspricht, weil es halt die Position seines Primarchen ist und der ja halt einen Teufel tun würde, dagegen ihn zu sprechen. Aber Kallas Typhon ist ja, also das ist der erste Captain der ersten Kompanie, der Death Guard. Wir wissen aber auch, ne, den gibt es ja auch noch im aktuellen Kontinuum von Warhammer 40.000, dass Kallas Typhon selber ein super mächtiger Psioniker ist. Ne? Der hält damit nur sehr hinterm Berg, was ihm ja auch ist ja auch nicht das Dümmste, was man so tun kann. Ne?
Nee. Zudem werdet ihr auch wahrscheinlich bei einer der nächsten Aufnahmen ein bisschen mehr zu hören bekommen.
Aha. Ja, und das sind jetzt erstmal die beiden Blöcke, die sich da, oder sind die zweieinhalb Blöcke, die sich da so gegeneinander stehen.
Absolut, ja.
Die, so, und das so die, kommt es zum Konzil.
Da gibt's und anhand der Köpfe hört ihr ja schon raus, dass es gar nicht so viele Leute gibt, die da jetzt die neutrale Kugel spielen. Das ist tatsächlich der Bruchteil. Wenn man das so von einigen, ich sag mal, Abstimmungen kennt, dass es recht viele Leute gibt, die halt auch eher eine neutrale Position einnehmen. Hier ist es tatsächlich der überwiegende Teil, der halt Pro und Contra einnimmt. Nur ein kleiner Prozentsatz ist halt eher in einer neutralen Position. Aber, und genau, und jetzt kommen wir halt zum Konzil an sich. Also das, was jetzt da besprochen werden soll vor Ort. Und da kommen wir jetzt zu dem Namensgeber oder einer Namensgeberin, und zwar Nikaea. Das Konzil soll dort stattfinden und dieser Planet, Nikaea, ist extrem weit ab vom Schuss. Also dahin zu kommen ist echt ein Akt. Jetzt kommen wir halt zu dem perfiden Teil. Dieser Planet, der ist tatsächlich, der ist mitten im Terraforming Prozess. Vulkanische Aktivitäten sind dort. Das ist recht wüst und rau, die Landschaft. Der Prozess des Terraformens fand bereits statt vor dem großen Kreuzzug oder beziehungsweise ging los, bevor es überhaupt zum Triumphzug auf Ulanor kam. Also dort, wo Horus Lupercal zum Kriegsherrn ausgerufen wurde, wo der Imperator sagte, ich ziehe mich jetzt zurück, ich muss mich um meine Sache auf Terra kümmern. Also bereits zu dem Zeitpunkt waren quasi die Bauarbeiten auf Nikaea oder an Nikaea selbst dran, schon voll im Gange, mit dem Ziel, ein riesiges schwarzes, dunkles Amphitheater in Form einer riesigen Arena ebenfalls auch schon alles aufzubauen. Mit einer klaren Botschaft. Also alles an diesem Ort, so wie er beschrieben wurde, wie ich mir das angelesen habe, wirkte wirklich, es macht einen nüchtern, also und bringt einen halt auch insgesamt schon in so eine gewisse düstere Position, also rein mental, weil alles sehr, sehr drückend ist. Es ist halt eine wirklich ungastliche Gegend und wirkt von der Atmosphäre her auch eher so ein bisschen downermachend. Jedenfalls unangenehm. So, und dort trafen nun alle zusammen und tatsächlich, wir hatten das vorhin glaube ich schon einmal gedroppt, der große Kreuzzug bzw. der große Triumphzug auf Ulanoa fand statt, und zwar exakt 20 Monate nach diesem Triumphzug, der ja als einer der Gipfelmomente des großen Kreuzzugs gilt, fand dieses Konzil statt. Und dieses Konzil, da wurden halt natürlich alle Primarchen angeschrieben. Hey Leute, kommt mal rum. Wir haben jetzt hier einiges zu erörtern. Man könnte eigentlich auch sagen, dass die Primarchen nicht zitiert wurden, aber zumindest sollten sie in Erscheinung treten. Und wir hatten noch vor der Aufnahme überlegt, und das ist auch nicht so klar dokumentiert irgendwie in den Schriften auf unserem heutigen Terror, wie viele Primarchen vor Ort waren, um an diesem Konzil teilzunehmen. Es gibt natürlich die absoluten Pros und Kontras, die da waren. Sprich, Magnus war safe da. Der hat auch eine Rede gehalten, dazu gleich noch mehr. Und natürlich auch die Kontrahenten waren da. Also Mortarion war dort und auch der große böse Wolf. Und wie viele der anderen Primarchen, wissen wir nicht. Da diese Arena, dieses Amphitheater war halt nicht so ausgelegt, wie man das kennt aus dem alten Rom. Sprich offene Ränge. Nein, es war so verschachtelt und dunkel gehalten, viele Nischen, Winkel, die vollgestopft waren mit Leuten allen möglichen Ranges, aber hohen Ranges, und natürlich auch viele, ich sag mal, Kapuzenträger. Und da weiß man jetzt nicht, wer zum Beispiel, also ich schwöre euch, Alpharius war bestimmt vor Ort.
Garantiert.
Einer von den beiden. Und aber wer jetzt da im Detail jetzt vor Ort war, kann man nicht genau sagen. Natürlich, selbst, und jetzt kommen wir nämlich zu der eigentlichen Rede, diejenigen, die dort Redebeiträge gebracht haben, die waren tatsächlich auch, die konnten das anonym machen. Also die haben aus ihren dunklen Boxen heraus quasi ihre Reden gehalten. Und was natürlich perfide ist, dass da jetzt nicht offen und ehrlich irgendwie die Leute sich halt von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden, sondern es wirkte von Sekunde 1 an als ein, als eigentlich eine Breitseite gegen Magnus und seine Legion. So ja. Wirkte das von vornherein, weil auch die Gegner der Psionik, die fingen an mit ihren Argumenten, und diese Argumenten hatten es halt auch in sich. Die haben in erster Linie eigentlich nur, und das kennt man so von Leuten, die zitiert werden im Zeugenstand, wenn die irgendein Buch geschrieben haben, haben sie nicht das und das geschrieben? Nein, lesen sie nur das und das vor. Und zwar, wenn man jetzt nur die negativen Aspekte der Psionik halt herunterbetet und nicht mit einer Silbe das Pro darin erwähnt, wie jetzt zum Beispiel das Astronomikon oder die Navigatoren, das wurde halt mit keiner Silbe erwähnt, sondern nur, es gibt mutierte Menschen, es kommt zu Kulten, die merkwürdigen Wesenheiten huldigen, natürlich, also, oder konnte man sich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht erklären, wilde Eskalation in Form von Psioniker, die halt außer Rand und Band sind und planetare Katastrophen oder auf jeden Fall Katastrophen herbeiführen und, und. Also es wurde von vornherein nur das Negative berichtet und halt auch weiter gesponnen. Also wozu es dann noch führen könnte. Also es wurde unfassbar viel Stimmung gegen Psionik gemacht. Ja. Und dann auf der anderen Seite trat Magnus auf, als der Redner natürlich auf Platz 1 der Pro-Realiste, und er hielt eine unwahrscheinlich leidenschaftliche Rede mit allem, was man nur sich vorstellen kann. Er hat
da gibt es ein fantastisches Artwork zu.
Oh,
ich muss da muss ich mal gucken, ob ich das finde und ob wir das benutzen dürfen.
Da müssen wir ja mal gucken. Aber man muss sich das halt so vorstellen, der erzählte wirklich mit einer Inbrunst und Überzeugung, wie cool es ist oder wie gut es ist für die Menschheit, psionisch begabte Menschen zu fördern, zu nutzen und sich weiter Wissen anzuhäufen, um halt mit mehr Wissen kein Unwissen oder unwissentlich irgendwelche Gefahren zu produzieren, dass man dem gewappnet ist und dass auch das Unwissen an sich die eigentliche Gefahr ist. Und auch, dass Angst kein Grund sein dürfte, also Angst vor irgendwelchen Mutationen oder Co., dass das nur ein vorgeschobener Grund sei, um halt da irgendwie so ein Verbot zu etablieren. Die zentrale Idee ist eigentlich, also so sagt er das, ist halt, dass der Mensch eigentlich nur lernen muss, diese Kräfte zu beherrschen. Da ist er halt ein absoluter Befürworter. Und parallel findet er das auch noch extrem kacke, dass diejenigen, die da halt reden gegen ihn, halt auch in der Anonymität sitzen. Also er sagt klipp und klar, Leute, ihr, wenn ihr mit mir reden wollt oder diskutieren wollt darüber, dann kommt doch bitte ins Licht, fürchtet keine Repression meinerseits. Ich möchte halt quasi halt auch, also der zeigte sich wirklich kommunikativ und diskussionsbereit, und das haben ihm auch die Ränge bestätigt. Er hat so nach seiner Rede ins Amphitheater geguckt, natürlich verhüllte Gestalten und Co., aber er hörte sehr, sehr, sehr viel Zuspruch. Da waren viele Leute auf seiner Seite. Und genau, das zeigte sich halt auch mit dem Applaus sozusagen. Aber welches Fazit, ich sag mal, daraus kam, kommen wir gleich zu. Jetzt erzähl doch mal bitte, was das für eine unfassbar krasse Parallele zur Realität hat. Und das ist jetzt
ganz der kurz Kern. Auch das Perfide an dieser Anonymität ist, ne? Ja. Wie gesagt, da sitzen halt irgendwelche Menschen, also ich meine, es wäre ja einfach zu sagen, okay, da sitzt jetzt Ferus Manus im Publikum und sagt, nein, ich bin dagegen, ich finde das doof, weil Eisen mag keine Zauber. So, das wäre ja super einfach zu sagen, ach komm, ne, Ferus, ne, so. Aber die Anonymität war auch wieder durch psionische Verschleierung halt gewährleistet, ne?
Also, ach so, so wollen wir auch noch, ne? Ja.
Ne, das kommt ja auch noch mal dazu. Also mal wieder Zauberei und Doppelmoral. Ja, da kommen wir zur Parallele zu unserer eigenen Geschichte. Und zwar gab es halt auch in unserer Timeline ein Konzil von Nikea, ja mehrere sogar, aber es geht halt um das wichtige erste, und zwar fand das im Jahr 325 nach Christus statt. Wer sich ein bisschen mit der Geschichte des Christentums auskennt, weiß, das war nicht immer so, liebe deinen Nächsten, wie man es gerne hätte. Da hat es hier und da auch mal geknallt, auch gerne innerhalb, ne? Denn wir haben, das findet sich halt alles, ne? Die Idee vom Christentum, die dann ja anfangs aus dem Judentum entspringt und so, das hat sich immer mal wieder gewandelt, ne? Da gab's interne Konflikte und so. Also wenn man sich kleiner Exkurs, ganz, ganz frühe christliche Malereien anguckt, in den Katakomben von Rom zum Beispiel findet man das, ne? Also Christentum ist ja was im Stillen und Heimlichen stattfinden musste, weil das ja keine besonders staatstragende Religion gewesen ist, aus römischer Sicht. Ne? Aber das, die ganzen Malereien, das sind alles, das sind Partys. Ja? Das sind Leute, die, da sind Leute gemalt, die alle am Lächeln sind, die zusammen Wein trinken und Fisch und Brot essen. Ne?
Also, Disco, Disco, Party, Party, ja.
Ja, ja, ne? Also da ging es dann darum. So. Und nach dieser Zeit entwickelt sich das in eine relativ militante Kiste eine Zeit lang mit verschiedenen Strömungen. Und wir haben hier zu dem Zeitpunkt haben wir auf der einen Seite die den uns bekannten Katholizismus, der sich da gerade findet, und auf der anderen Seite die arianischen Christen. Du hast zum Beispiel, also wir sind ja hier 325, da ist Rom im absoluten Niedergang, ne? Also die, das Rom, was wir so kennen, ne? Also die, die Germanisierung Roms findet statt, und wir sind dann noch nicht richtig in der Völkerwanderung, aber da ist halt einiges im Argen, ne? Und die, germanischen Einflüsse auf Rom zu der Zeit, da sind sehr viele Arianer dabei, ne? Und das ändert sich alles mit dem Konzil von Nikea, denn da wird im Prinzip beschlossen, dass der arianische christliche Glaube, der davon ausgeht, dass Gott und Jesus nicht ein und dasselbe sind, ne? Also die haben nicht an die heilige Dreifaltigkeit geglaubt, sondern dass Jesus Gottes Sohn ist und Jesus einfach von Gott erschaffen wurde. Und das war ein ziemlich heftiger theologischer Streit, ne? Wo sich aber im Endeffekt unter Konstantin, der hat halt dieses Konzil einberufen, und da wurde halt beschlossen, dass die Position von da an ist, dass der Arianismus abzulegen sei. Und das ist halt auch ein Riesentreffen gewesen von allen möglichen wichtigen Leuten, der römische Kaiser, der Papst und so weiter, Vertreter aller möglichen Glaubensdings. Die haben da gestritten, da wurden Reden gehalten für und gegen, bla bla bla. Ende vom Lied ist, das Konzil verurteilt schließlich den Arianismus als Irrlehre und legt im sogenannten Nizäischen Glaubensbekenntnis fest, dass Jesus Christus wesensgleich ist mit Gott, dem Vater. Ne? Vater, Sohn und Heiliger Geist ist alles das Gleiche. Ist natürlich Außenstehenden immer wieder schwer zu erklären, warum das so ist. Ich bin auch kein christlicher Theologe. Aber ja, und das ist halt das die zentrale Grundlage im Prinzip der heutigen christlichen Theologie. Außerdem werden halt noch ein paar andere Sachen da festgelegt, wie zum Beispiel der Termin des Osterfestes. Ne? Gerade haben wir ja gerade gefeiert, war schön im Übrigen. Und ja, und somit stellt das Konzil von Nikea eigentlich eines der wichtigsten Ereignisse der frühen Kirchengeschichte dar. Auch wenn es zu dem Zeitpunkt schon seit 325 Jahren Christentum gibt, ne? So ungefähr 300 Jahre, sagen wir mal. Also da hat sich viel getan in den letzten 2000 Jahren.
So einiges. Ja, das, ich finde das halt, es ist natürlich auch irgendwie, wenn man es jetzt überlegt, im Vergleich zu, also jetzt 1700 Jahre später, wie prägsam dieses Treffen war. Und ja. Genauso prägsam.
Ich kenne ich kenn keine Arianer.
Nee. Also,
ich kenne Ariane, aber das war näher dran kommen wir, glaube ich, nicht mehr.
Die ist ganz nett. Und ich finde das halt auch witzig. Und genauso wird ja auch dieses Edikt von Nikaea sich ebenfalls auswirken. Also jetzt zu unserem Lieblingshobby.
Ganz kurz nochmal dazu, ne? Also das war jetzt nicht so, dass von heute auf morgen das arianische Christentum verschwunden ist, ne? Wir haben immer noch bis in die Völkerwanderungszeit rein, haben wir hier genau da, wo ich wohne, ne? Also hatten wir fränkische Herrscher, die Arianer gewesen sind. Hier kurz, also bei Zülpich, das ist wirklich, das ist 30 Kilometer von da, wo ich wohne, entfernt, leider nie großartig erforscht worden. Bei Zülpich gab es eine große Schlacht. Es gab für die Zeit, ne? In Anführungsstrichen, große Schlachten gegen Franken, gegen die Alemannen. Die Franken gewinnen bei Zülpich. Und also endgültig gegen die Alemannen. Und das wird als Marienwunder gedeutet. Im Anschluss daran lässt sich der fränkische Herrscher, jetzt will ich nichts falsch sagen, ich glaube, es, welcher war es denn jetzt? Ist ja auch egal. Ich will immer Theoderich sagen, aber ich meine, es war kein Theoderich. Auf jeden Fall, der fränkische Herrscher lässt sich im Anschluss wegen des Marienwunders katholisch taufen. Bis dahin sind das auch noch Arianer gewesen. Und ach, das okay. ist nochmal knapp 200 Jahre später. Also deswegen sind, ich bist du Protestant wahrscheinlich da oben, ne?
Damals ja.
Überhaupt irgendwas?
Ich bin ja schon lange aus der Kirche ausgetreten.
Aber deswegen ist das hier katholisches Kernland. Ne? Also so lange ist das her und hat immer noch Auswirkungen auf heute.
Ja.
So. Aber genug davon.
Ja, aber ist ja auch wichtig und finde ich auch witzig. Was ich halt jetzt witzig finde und ich weiß nicht, ob das auch Absicht sein soll, dass halt die Namensnähe zwischen der Realität, also die Parallele, und dem Planeten, auf dem dieses Konzil stattfindet bei uns im Hobby, ob das halt bewusst oder aus Versehen passierte, das ist, weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht sollte da dieser Bezug sein.
Einen habe ich noch. Es war Chlodwig der Erste. So, der Frankenherrscher. Es war Sigibert von Köln mit Chlodwig dem Ersten. Das war
großartig.
Und Chlodwig der Erste, fränkischer Heerführer zu der Zeit. Der Junge ist 16, als er diese Schlacht schlägt. Ne? Also, ne, Jugend. Ja. Also, genug TikTok. Alemannen besiegen hier.
Ja, ohne TikTok wuchsen die Jugendlichen schneller heran. Wahrscheinlich. Die hatten dann mehr Zeit für sowas. Jetzt kommen wir aber zum gescheiterten Mittelweg. Und da möchte ich nochmal den guten Befürworter Targutai Jesugai erwähnen. Der trat nämlich in Erscheinung und versuchte quasi einen Mittelweg zu finden, weil er merkte, oder dass es halt so nicht so richtig funktioniert mit diesem nur Pro und nur Contra, sondern ja, der wollte halt so ein bisschen einfach den Mittelweg finden und vielleicht auch nur für die Astartes sprechen. Es gab ja Psioniker in Hülle und Fülle. So, und der Vorschlag war ein klarer, guter Kompromiss, muss man ganz ehrlich sagen. Aus der heutigen Sicht hätte ich den sofort unterstützt. Und zwar die kontrollierte Nutzung von Psionikern. Ebenso eine strenge Ausbildung. Und um halt die ganze Rundum-Situation zu schaffen, die Möglichkeit zu schaffen, eine solide Basis aufzubauen, mit der man halt arbeiten kann. Also keine Querelen, keine Leute, die halt sonst welche Versuche starten oder im Warp hin und her driften, unkontrolliert. Also einmal diese kontrollierte Nutzung, die strenge Ausbildung und parallel, um halt den auch Kontra-Leuten so zuzusprechen, ein Verbot von gefährlicher Magie. Also keine Eskapaden, nicht jetzt einfach irgendwie, okay, ich forsch mal hier, ich forsch mal da. Das sind ja die Situationen, die vor allem Kontra-Leute halt absolut fürchten und dass es dann halt schwierig zu kontrollieren ist. Das ist halt dieser Mittelweg. Also im Endeffekt eine absolute Regulierung statt eines Komplettverbots. Und das ist natürlich aus meiner Sicht eigentlich der beste Kompromiss, den man hätte machen können. Weil man braucht tatsächlich ja die Psionik. Also ich wäre tatsächlich auch eher einer der Pro-Leute. Aber wenn das nicht geht, wäre ich absolut auf diesem Mittelweg. Ja, ja. Weil das so ein bisschen das in die richtigen Bahnen lenkt. Das heißt nicht komplett nein, das heißt nicht komplett ja. Das finde ich absolut gut. So, und jetzt kommt derjenige, der das Ganze ja ins Leben gerufen hat, wahrscheinlich schon vor 10 Jahren. Der Imperator tritt in Erscheinung. Und damit man auch nochmal so die Rahmenbedingungen schildern kann, das Ganze wirkt ja nicht unbedingt wie ein Konzil oder eine Diskussion, wo man ein Mehrheitsvotum erreichen möchte, sondern die Rahmenbedingungen klingen ganz komplett nach einem Diktat an oder wie man nachher auch sagt, ja, das Edikt von IKE, also ein etwas, was einem editiert wurde, weil es scheint komplett so, als ob es eine bereits festgelegte Meinung gibt und die wird jetzt auch kundgetan. Und zwar, der Imperator lehnt diesen Kompromiss in Gänze ab. Also zum einen lehnt er das Pro ab von Magnus und seiner Rede und er lehnt halt auch den Mittelweg, der nun vorgeschlagen wurde, komplett ab. Und um das zu unterstreichen, hatte er auch schon, um jeglichen Tumulten im Vorfeld sozusagen zu unterbinden, ein richtiges Rollkommando in den umliegenden Amphitheater untergebracht. Wir haben ja von der Größe des Amphitheaters, also ich habe zumindest das so ein bisschen erwähnt, aber ihr müsst euch vorstellen, da standen 3 Großkompanien der Space Wolves in Hab-8-Stellung mit gezückten Klingen und Boltern überall bereit, loszuschlagen, falls es irgendeine Art von Tumult geben könnte. Und 3 Großkompanien, was sind das? Das sind über 30.000 Space Marines. 30.000 ja, also, Space Marines, die da bereitstanden.
Großkompanien ist ja nicht wirklich genormt so, aber man kann davon ausgehen, es sind Space Wolves, die werden es eh noch mal ein bisschen größer machen als andere, aber ja, das wird gigantisch gewesen sein, was versteckt war.
Genau, die Kompaniestärke an sich, die war ja immer unterschiedlich, aber die Großkompanien, die waren glaube ich schon so in diesen 5-stelligen Bereichen, weil die hatten doch auch nicht mehr als 12 beziehungsweise 13 Großkompanien, oder? Die waren ja gar nicht so viele. Naja, egal. Und parallel waren da Hundertschaften von Sisters of Silence, also Nullmeiden und Co., die auch noch jederzeit den Ausbruch von der Pro-Seite unterbinden sollen. Also es war alles tatsächlich darauf ausgelegt, um hier etwas durchzudrücken und im Keim zu ersticken, sobald es irgendeine Art von körperlich bzw. psionischer Gegenwehr gibt. Und das ist für mich keine Möglichkeit, ein Mehrheitsvotum zu erreichen. Das ist ein ganz klares Diktat. Nämlich, ja. Jetzt kommen wir zum Urteil.
Ja, der Imperator sagt nämlich, der Imperator ist in Person zugegen, also geht man zumindest aus, oder er projiziert sich einfach dahin, das weiß man bei dem ja nicht, mächtig genug ist er dafür. Wie macht er das? Natürlich mit Psionik. Malkador ist auch da, ein weiterer sehr mächtiger Psioniker. Und man kann davon ausgehen, dass jeder, der im Imperium Rang und Namen hat, in irgendeiner Form zugegen gewesen ist. Ne? Also das Konzil von Terra, der Fabrikator-General, Kelbohal und so weiter und so fort. In irgendeiner Form waren die da. Ne? Wenn nicht in Person, dann halt durch Projektion. Und können sich das Schauspiel, also es ist ja wirklich ein Schauspiel, ein Schauprozess angucken. Und gegen Ende fällt der Imperator mit der Stimme seiner, also durch Machtprojektion fällt ein Urteil. Und das ist halt, wenn der Imperator was sagt, ne, da fallen Leute einfach in Ohnmacht. Ne? Schmeißen sich in den Staub und so weiter und so fort. Deswegen, also da kommt halt raus, das war halt, im Prinzip sagt der Imperator, so, Schluss mit dem Schabernack, jetzt rede ich. Und zwar wird Psionik weitestgehend verboten. Was heißt das konkret? Der Einsatz von Kampfpsionikern wird verboten. Und wie Nico gerade schon mal gesagt hat, sind halt, wenn du einen Space Marine Librarian hast, das ist jetzt nicht halt einfach irgendein Wald- und Wiesenzauberer. Na, das ist im Prinzip das beste, bestausgebildetste, härteste, was die Menschheit zu bieten hat. Weg. Afuera! Auflösung der, Librarian, also der Institutionen der Psioniker in den Legionen. Afuera. Nutzung psychischer Kräfte generell untersagt für alles und jeden, mit Ausnahme von Navigatoren und Astropathen, weil die natürlich wichtig sind für die Raumfahrt, sonst verschwindet halt die Menschheit mal wieder in der Bedeutungslosigkeit. Na, man ist ja immer noch dabei, dass das Universum wieder zurückzuerobern. Des Weiteren werden als, ja, ich sag es mal, Loyalitätstugendwächter die Chaplains eingeführt. Ne? Die haben wir heute noch in den Orden. Die sind dazu da, um halt dafür zu sorgen, dass die imperiale Ideologie nicht allzu abweichend in den Orden durchgezogen wird. Ne? Und die sorgen halt für die Loyalität der Orden und den möglichst reinen Glauben. Lustigerweise ist das eine Institution innerhalb der Legionen, die erfunden wurde von den Wordbearers, die ja für ihre Verfolgung des möglichst reinen Glaubens ja hart gedickstiefelt wurden. Und ja. Aber da ist es dann natürlich mal wieder botmäßig, da sowas dann halt einfach einzuführen. Also der Imperator mal wieder parroting at its best, ja, ganz total fair und nachvollziehbar in seinen Handlungen, seinen Söhnen gegenüber. Ja, mit der Begründung, dass Macht halt korrumpiert, ne, und absolute Macht natürlich absolut korrumpiert. Ich meine, wir wissen es ja. Ein zu offener Geist ist wie eine, wie war das, das Zitat? Ist wie eine Burg mit offenem Tor. Ne? Da gibt ja durchaus Möglichkeiten, sowas auch zu kanalisieren und zu trainieren, gerade für Space Marines. Ne? Wissen ja. Ohne Weisheit ist gefährlich und die Menschheit im Allgemeinen sei noch nicht bereit dazu, dass die Warp-Energie halt zu nutzen. Ne? Ohne weitere Gegenrede wird dann da halt abgeschlossen und ein ziemlich bedröppelter Magnus wird mit seiner jetzt relativ nutzlosen, böse ausgedrückt Legion da einfach im Schatten stehen gelassen. Ja. Halt da der Vergleich nochmal zu unserem Konzil von Nicaea, ne, da wurde halt auch dann von oben halt einfach festgelegt, so, Lehre ist jetzt so und so, das ist jetzt offiziell, alles Abweichende wird unterdrückt und könnt ihr mal versuchen. Ne? Natürlich hat so ein Kaiser von Rom zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr die Strahlkraft, wie das der Imperator auf der Hochzeit seiner Macht Imperien hatte natürlich.
Ne? Nein, also, die hat er nicht.
Gerade noch gesagt, Schlacht von Zülpich war 400 in den 90er, also nochmal fast 200 Jahre später. So lang hat sich das dann noch es wurde weiter gearianisiert, ne? Und im Endeffekt, also ich gehe mal davon aus, das war eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung, ne? Also die Franken haben erkannt, wir haben jetzt hier die Arianer besiegt, wir sind hier die mitmächtigste Macht, jetzt hier langsam, vielleicht stellt man selber irgendwann mal einen Kaiser oder sowas. Ne? Also daher ist es durchaus sinnvoll, Katholik zu werden, weil ist ja schon cool, wenn man mit römischen Mitteln, ne? Römer haben Listen, ne? Und die schreiben alles auf und handeln ganz toll. Da wollen wir auch unser Teil vom Kuchen haben. Naja, aber der Imperator hier wiederum, der sagt halt einfach, nein, Feierabend und zu Widerhandlung ist ohne Fernsehen ins Bett.
Ich darf nicht.
Ja. Ja, und das führt, hat aber, wie wir alle wissen, oder vielleicht auch nicht, ne, falls man noch nicht so weit im Lore fortgeschritten ist, gar schreckliche Folgen.
Ja. Also zum einen das absolut dickste Ding. Ich möchte mal behaupten, dieses Edikt führt zum führt fast, wirklich fast zur Niederlage des Imperators. Die Auswirkung daraus. Das im großen Stil, im kleinen Stil, sogar vom Imperator im Rahmen, während er sein Urteil sprach, hat er auch nochmal klipp und klar gesagt, dass egal wie und was der Rat hier beschließt, wobei Rat ist ja witzig, weil er sagt, bestimmt es ja eigentlich, dass auch weiterhin ja eine Einheit bestehen soll und dieses Edikt nicht zur Teilung führen soll. Problem ist, er hat genau das Gegenteil dadurch verursacht, nämlich durch das Konzil wurde tatsächlich die Grundlage für Zwietracht in den Legionen gelegt. Wenn im Vorfeld, ich sag mal, darauf geachtet wurde, blah, okay, du hast psionische Fähigkeiten, du kommst jetzt da zu den Skriptoren, wir werden geschult und Co. Nun wurden alle, die Potenzial hatten, also man hat tatsächlich mit Argusaugen auf seine Azubis geguckt, auf seine bereits vorhandenen Legionäre. Also ein Legionär hat den anderen Legionär ausspioniert, könnte man sagen. Und das sorgt ja nun nicht wirklich für brüderliche Liebe, sondern ganz im Gegenteil, da ist schon auf der kleinsten Stufe der Legionsgröße, also von Marine zu Marine, schon eine gewisse Zwietracht da. Weil man sich im Blick behält. Na, hat er gerade eben gezaubert, so ungefähr. Super unangenehme Situation, muss man ja sagen. Und ja, vielleicht auch in dem Wissen, dass einer, wie hießen da noch diese psionischen Unterdrücker, die Leute, die ehemaligen Psioniker in den Nacken gekriegt haben.
Ach Gott.
Aber du weißt, was ich meine. Also es gibt im wie heil? Oh, meine Güte. Ein Gerät, was die Psioniker am Nacken tragen, um deren psionische Fähigkeiten zu unterbinden und diese wieder dann im Anschluss in die Reihen ihrer Kameraden, sag ich mal, der normalen Frontsoldaten sozusagen wieder aufzunehmen. Aber es überall wurde das alles so mit ein bisschen mit Argusaugen beobachtet. Und natürlich als Resultat verloren auch viele Legionen, vor allem die Legionen, die halt pro-psionisch aktiv waren, an Schlagkraft, muss man ja ganz ehrlich sagen. Die hatten nun mit anderen Problemen vor Ort zu kämpfen, als hätten sie sonst noch psionisch da aktiv werden können. So, aber jetzt kommen wir zum eigentlich absolut dicksten Ding. Sprich, wir kommen zu den Thousand Suns, beziehungsweise zu Magnus. Also man kann sagen, dass die komplette Pro-Seite natürlich geknickt war, dass sie da, diesen Riegel vorgeschoben bekommen haben. Und Magnus himself, der war nach außen hin, ja, hat er dieses das akzeptiert, sehr zähneknirschend. Ich möchte nicht wissen, wie viele Kronen er sich daraus gebrochen hat beim Zähneknirschen. Ja. Aber natürlich innerlich brannte der umso heller, weil er glaubt auch weiterhin im Recht zu sein. Also er sieht sich zu 1000% sogar im Recht und kann dieses Edikt nicht akzeptieren. Und was macht man natürlich, wenn man offiziell als Kind abends das Licht ausmachen soll und nicht mehr lesen soll, sondern schlafen soll? Man holt die Taschenlampe raus und fängt an, unter der Bettdecke heimlich mit zu lesen. Keulen.
Ach so, zu lesen. Ja,
Junge.
Was denn?
und genau das macht er. Also er keult nicht, sondern er liest. Beziehungsweise forscht heimlich weiter. Und natürlich, weil es halt schön heimlich sein muss, führt es halt auch dazu, dass er sich halt, also er öffnet seinen Geist in teilweise auch falsche Richtung und lässt andere Gedanken zu und das führt auf einer gewissen Ebene zu seiner ersten anteiligen Korruption durch das Chaos oder die Beeinflussung dadurch. Das ist halt so begibt sich da auf die wildesten Suchen, um natürlich eine ultimative Antwort zu finden, um die seinem Vater zu präsentieren. Hey, du, ich habe recht gehabt, bitte versuch dieses Edikt rückgängig zu machen. Und jetzt kommen wir nämlich zu der Ironie und der ganzen Geschichte. Er kriegt durch die Chaosgötter vielleicht sogar zugespielt, ihm werden Visionen vorgespielt. Eine Vision der Zukunft und eine Vision des Verrats von Horus Seite aus. Und nachdem er das durch alleiniges Forschen im Warp rausgekriegt hat, macht er jetzt nun sich stark, um seinem weit entfernten Vater möglichst schnell eine deutliche Botschaft zu übermitteln und brettert mit all seiner psionischen Macht, muss man sich sagen, durch den Warp bis vor den goldenen Thron des Imperators. Und, und jetzt kommen wir nämlich zu der Krux einer Nummer. Die Krux ist nämlich, während er bis zu seinem Vater durchdringt, um sich psionisch da vor Ort als riesige Gestalt zu manifestieren, um ihm von dem Verrat von Horus zu berichten, zerstört er sämtliche psionischen Vorrichtungen, die auf Terra etabliert wurden, beziehungsweise der ganze imperiale Palast wurde bereits jahrelang vom Imperator vorbereitet mit feinsten psionischen Sprüchen, Barrieren und man könnte sich vorstellen, ein riesiger Tempel, der komplett aus Runenschrift oder mit Runenschrift überdeckt wurde, um halt eine möglichst maximale Schutzwirkung zu erzielen. Und diese komplette Schutzwirkung wurde von jetzt auf gleich komplett zerstört. Ausgang ist nämlich in den Kellern des Goldenen Imperatorpalastes, Goldener Imperatorpalastes, meine Güte, im Keller des Palastes vom Imperator befand sich nämlich ein Webway ins Netz der 1000 Tore der Eldar. Und das wollte der Imperator nutzen, um es halt aktiv zu halten, um das Netz der 1000 Tore zu nutzen, etc. etc. Und parallel eine riesige Barriere zu errichten gegen die Chaosgötter, die ja im Hintergrund aktiv sind. Und das hat der liebe Magnus geschafft, auf einen Schlag zu zerstören. Quasi die kompletten Schutzrunen dieses aufgemalten, also auf dem Palast aufgemalten Schutzrunen, die waren alle auf einmal weggewischt. Das führte dazu, dass ein Dämoneneinfall im, könnte man sagen, Keller des Imperators stattfand. Mhm. Und zwar ohne Gnade. Das Webway musste zerstört und geschlossen werden, weil die Dämonen hineinströmten oder hinausströmten, kann ich gar nicht sagen, aber es war unfassbar und auf einmal war eine Barriere zersplittert und der Imperator musste von Stund an einen Großteil seiner psionischen Energien dafür aufwenden, diese Barriere aufrechtzuerhalten, und das macht er ja bis zum heutigen Tag, und das war der Moment. Er war quasi von jetzt auf gleich nicht mehr fähig, in den kommenden Krieg einzugreifen.
Ja. Du hast zwischendrin immer mal Leute, die kurzzeitig in den goldenen Thron reingesetzt werden, ne? Die dann da halt auch ausbrennen, ne? Malkador, ja. Yasugai auch, ne? Der opfert sich ja auch, setzt sich da rein, brennt aus. Es ist halt nicht nur so, dass da irgendwie, also die Custodes bis zur Wiedereinführung in 40k, jetzt laufen sie anscheinend irgendwie überall rum, aber die Custodes waren bis dahin im Prinzip dazu da, seit 10.000 Jahren im Keller vom Imperialen Palast Krieg gegen ein einsickerndes Chaos zu führen, ne? Weil durch die Vernichtung dieser Siegel und Barrieren war halt Dämonen im wahrsten Sinne des Wortes Tür und Tor geöffnet. Und ja, der Imperator hört sich das an. Also, nee, hört er sich ja nicht an. Ne? Magnus steht da, sagt, Papa, Papa, ich muss mit dir reden. Der Imperator sagt, ich hab dir gesagt, du darfst nicht zaubern. Ja, aber der Horus, ist mir egal, was Horus gesagt hat. Ab nach Hause, geh zurück auf deinen Planeten, warte auf Bestrafung. Ja? Und so nimmt die Tragödie dann ihren Lauf, ne? Die wir dann großen Bruderkrieg nennen.
Ja, erstmal die Zerstörung der Thousand Suns.
Ja, erstmal Burning of Prospero. Auch, was ich auch vorhin schon sagen wollte, diesen ganzen Nikea-Komplex kann man auch wunderschön aufgearbeitet im Burning of Prospero-Roman sich durchlesen und anhören.
Ja, das stimmt. Ich glaube, da sind mindestens ein, zwei Kapitel, die komplett da
super
vor Ort spielen. Ja.
Also, wer bis dahin Space Wolves nicht gehasst hat, da lernt man's. Das
naja, also ich finde die ganz cool auf einer Seite, auf der anderen Seite halt diese Doppelmoral, die sie wirklich, also das ist wirklich ein absolutes Negativbeispiel, Space Wolves irgendwie zu mögen. Ich finde die trotzdem ganz cool, aber das ist auf jeden Fall ein dickes Minus, diese Doppelmoral.
Ja, ich finde die später, finde ich die cooler, aber also gerade in der Frühzeit, da finde ich die, es ist so ein selbstgerechter Affenhaufen. Aber,
Hundehaufen.
Naja. Hundehaufen, genau. Häufchen ab in den Beutel. Ja, und wozu hat das geführt? Ne? Also im Nachhinein merkt man dann doch, er war vielleicht doch alles nicht so klug. Ne? Also schon während des großen Bruderkriegs merkt das Imperium, es ist vielleicht doch doof gewesen, das alles zu verbieten, weil ich meine, auf der Seite des Chaos weiß man halt sofort, ne? Okay, wir müssen jetzt hier zaubern, weil wir wollen ja die Mächte des Warp für uns nutzen. Und ja, ohne Psioniker bekämpft, kannst du Psioniker oder das Chaos halt nicht bekämpfen. Ne? Auf einer Seite hast du natürlich diese ganzen Nullmeiden.
Die sind ja noch seltener als Psioniker.
Genau, ne? wo die halt auch wirklich nicht in großen Stückzahlen zur Verfügung stehen. Die zwar als Dämpfer fungieren können, aber Feuer kannst du da im Endeffekt nur mit Feuer bekämpfen. Also entschließt man sich, zu einer kontrollierten Nutzung zurückzugehen. Die Librarien werden wieder geöffnet im Prinzip geht man genau zu diesem Mittelweg hin, der von Yasugai vorgeschlagen wurde, der aber abgelehnt wurde. Also das hätte man mit ein bisschen mehr Weitsicht, da war der Imperator mal wieder zu sehr überzeugt von seinem eigenen Hype. Mit ein bisschen mehr Weitsicht hätte man da durchaus einiges an argem Scheiß
abwenden können. Ja, definitiv, ja.
Aber dann hätten wir ja auch deutlich weniger, worüber wir hier in so einem Podcast reden können.
Ja, stimmt. Also durch das Edikt wurde der Podcast gegründet. Punkt.
Genau. Ja, eigentlich haben wir es, oder?
Ja, eigentlich schon.
Ne? Kann jetzt eine lange philosophische Diskussion aufmachen, was Verbote so bringen und was nicht. Ne?
Aber das ist offensichtlich.
Das sprengt den Rahmen.
Ja. Also man kann einfach eigentlich genau das sagen, was Sinn macht. Wissen und Macht sind super, wenn es im Rahmen bleibt und vor allem, wenn man verantwortungsvoll damit umgeht. Und was vor allem der Umgang mit Macht angeht, da brauchen wir gar nicht wirklich zu diskutieren. Es gibt genügend Beispiele. Wir müssen nur in die Nachrichten gucken, was passiert, wenn Leute Macht haben. Das passiert nun gerade auf dieser Welt. Ja, wir sind auf dem besten Weg in den großen Bruderkrieg.
Ach Gott, nein, das ist mir zu finster.
Nein, ich habe auch keinen Bock, dass mir jetzt irgendwelche Slanesh-Wesenheiten hier durch den Vorgarten stratzen oder so.
Nee,
aber es ist halt, Macht ist gefährlich und das reicht ja schon eigentlich als Fazit. Punkt.
Ja, wie sagte der Imperator, ne? Wir wissen ja alle, Wissen ist Macht, aber Macht ohne Weisheit ist auch nur Jauche. Ne?
Ja. voll.
Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
Das geht runter wie Öl, ne?
Ne, das war Onkel Ben von Peter
Parker. Onkel Ben. Ja, den muss auch mal erwähnt werden jetzt an dieser Stelle.
Onkel Ben, der ist auch der mit dem Reis, ne?
Ja.
Onkel, der war Onkel. Der Onkel von Peter Parker hat nämlich auch den Reis erfunden.
Auch Reisbeutel. Das. Den Reisbeutel. Und, okay, ich komme jetzt gerade durcheinander. Nein, Onkel Ben, der gute Alte. Ich mag seine Beutel.
Ich auch.
Das soll vielleicht als Fazit am Ende stehen bleiben. Ich mag Onkel Bens Beutel. Reisbeutel.
Hervorragend.
Playlist.
Nego.
Ja. Witzigerweise, sobald wir uns entschieden haben für diese Aufnahme und ich an die Playlist gedacht habe, mir fiel einfach nur ein einziges Lied ein, und zwar ungefähr 3 Sekunden später von einer meiner Lieblingsbands von Queen. It's a Kind of Magic.
Mega gut. Ey, und mich wundert es, dass wir das noch nicht drin hatten. Ich hätte schwören können, dass wir es in der Playlist haben, aber war noch nicht. Finde ich toll.
Jo.
Tolles Lied. Magic. Und ich hätte gerne vom lieben Raekwon von seinem ersten Soloalbum den Song Knowledge God.
Knowledge God.
Prima. Cool. Ey, haben wir's. Stunde 30, voll. Punktlandung.
Nice. Ja, freut mich. Und
geil.
Da gibt es auch gar nicht mehr viel zu berichten. An alle Leute da draußen, habt einen schönen Start in den April. Ostern ist ja nun schon vorbei. Wir haben jetzt hier heute noch aufgenommen. Also, ja. Wir hören uns in quasi 3 Wochen.
Genau. Spätestens. Ja.
Macht's gut. Spätestens. Korrekt. Und
schauen.
Viel Spaß damit. Tschüss.